Guten Abend. Hier waren Sie noch Greenhorns. Vor fast 2 Jahren, als Annalena Baerbock und Robert Habeck zum neuen Spitzenduo der Grünen gewählt wurden. Zwei, die seither offenkundig wenig falsch gemacht haben, auch weil der Zeitgeist für sie tickt und sich die anderen in den Regierungsparteien eben nicht so grün sind wie diese beiden. Die Frage ist nur, wie lange bleibt das so? Schon beginnt das Grün etwas matter zu werden, sowohl in den Umfragen als auch bei denen, für die die inzwischen schon als Kanzlerpartei gehandelten Grünen zu angepasst sind. Vom Parteitag in Bielefeld berichtet Stefan Stuchlik.
Neue Volkspartei war über die Grünen im Vorfeld zu lesen, regierungsfähig auf dem Weg in die Mitte. Demonstrationen vor der Tür zeigen den Preis für diese Mitte. Die radikalen Umweltschützer verstehen die in ihren Augen zahmen Grünen nicht mehr.
Beim letzten Klimastreik waren 1,5 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße. Das sind super viele Menschen, das sind potenzielle Grünwähler. Und wenn sie da einfach den Mut hätten, da auch die radikalen Forderungen zu machen.
Ja, und deshalb sind wir auch heute hier, einfach um nochmal Druck zu machen, um diese Forderung nochmal einzureichen, damit einfach der Druck stärker wird und damit auch die Grünen sehen, dass wir sie nur wählen wollen, wenn wir auch sehen, dass irgendwas passiert.
Seinen Kurs kritisieren sie besonders. Robert Habeck, vielleicht kanzlerfähig, charismatisch. Merkel sei für das Klein-Klein zuständig. Er und die Grünen nun für alles Große.
Der Parteitag findet statt vor einem großen Horizont. Wir brauchen Pläne, die den Horizont wieder aufmachen. Wir brauchen wieder Mut und Leidenschaft, die großen Dinge nach vorne zu bewegen. Wir brauchen ein großes Investitionsprogramm. So groß muss man es machen.
Auf der Bühne der zweite Teil der Doppelspitze. Annalena Baerbock vielleicht auch kanzlerinnenfähig. Die Parteitagsregie lässt nicht zu, dass sie heute spricht. Dafür schiebt sie den Kollegen betont großzügig nach vorn.
Robert macht den Anstoß dazu.
Von einer Zuwendung zu neuen Wählerschichten spricht dann Habeck. Verständnis für Arbeiter in Auto- und Kohleindustrie. Am Ende fordert er eine Abkehr von der schwarzen Null, eine komplett neue Wirtschaftspolitik.
Wenn wir jetzt nicht investieren, handeln wir unpolitisch und uneuropäisch. Wir müssen jetzt auf diese Zeit einen Green New Deal setzen. Green New Deal ist nicht nur ein großes Investitionsprogramm, sondern ein Wirtschaftsprogramm, das den Krieg der Ökonomie gegen die Natur beendet.
Der Saal feiert Habecks Vision einer anderen Politik. Der Bundesgeschäftsführer ist dann für die radikalen Töne zuständig. Enteignung von Immobilienspekulanten.
Die Zeiten, in denen Immobilienspekulanten Kommunalpolitikern ausgelacht haben, müssen endlich vorbei sein. Wer Grundstücke nicht bebaut, sondern damit spekuliert oder Häuser verfallen lässt, versündigt sich am Gemeinwohl.
Radikal im Detail und trotzdem auf dem Weg in die Mitte. Morgen wird die Grünenspitze wohl mit großer Mehrheit wieder bestätigt werden.
Es ist das schlimmste Hochwasser seit mehr als 50 Jahren, das Venedig diese Woche heimsucht und langsam zu zerstören droht. Und auch wenn der Dombaumeister dort von einer Apokalypse spricht, so sind es doch die Menschen, die Mitschuld tragen an diesem Unglück oder zumindest dieses nicht verhindert haben. Dass diese Stadt, die auf mehr als 100 Inseln gebaut ist und mitten im Wasser liegt, irgendwann dem Untergang geweiht sein könnte, das wissen die Venezianer schon lange. Doch sie haben es bislang nicht geschafft, sich gegen diese Gefahr zu wappnen. Michael Schramm.
Schon wieder steigen die Fluten vor dem Kleidergeschäft von Maria Nicoletti. Sie kann nur hoffen, dass sie heute nicht mehr ganz so ansteigen wie vor 3 Tagen beim Rekordhochwasser. Ansonsten ist ihre Hauptbeschäftigung aufräumen und soweit möglich Schäden beheben. Kunden kommen heute bestimmt nicht. In den letzten 3 Tagen musste ich die Hälfte meiner Ware wegwerfen, weil sie nass war. Land unter in Venedig auch heute. Fluten machen sich wieder in der Lagunenstadt breit und verwandeln Plätze in Seen. Der Markusplatz wird gesperrt. 1,53 Meter über dem Normalwert werden am Morgen gemessen. Der öffentliche Nahverkehr zu Schiff kommt zum Erliegen. Erst gerade mal 3 Tage ist es her, da war die Weltkulturerbestadt vom schwersten Hochwasser seit mehr als einem halben Jahrhundert heimgesucht worden. Ein fatales Zusammenspiel von Flut, starken südlichen Winden und Schlagregen ließ die historische Stadt regelrecht untergehen. Mehr als 4/5 Venedigs standen unter Wasser. Die Fluten drangen in viele historische Gebäude, so zum Beispiel den Markusdom. Experten fürchten, das vom Meerwasser mitgeführte Salz könnte Kunstwerke und Mauern schädigen. Die Regierung rief heute deshalb zu Spenden für den Erhalt der unzähligen Kulturschätze der Lagunenstadt auf. Die Probleme werden erst im Frühjahr sichtbar werden. Dann steigt die Temperatur. Die Flüssigkeit verdampft, nicht aber das Salz. Dieses wird fest und kristallisiert sich. Das kann Gestein sprengen. Unsere Kulturgüter sind deshalb in großer Gefahr. Die Woche der Überschwemmungen in Venedig hat das Augenmerk von Politik und Gesellschaft auf das Flutschutzsystem Mose gelenkt. Seit 2003 wird an diesem Mammutprojekt gebaut. Schon vor Jahren hätte es fertig sein sollen. Mehr als 5 Milliarden Euro wurden bereits bis jetzt für das Flutschutzsystem ausgegeben. Wichtige Teile sollen jedoch schon vor ihrer Montage verrostet sein. Umweltschützer liefen gegen die unterirdischen Tore Sturm. Vor allem aber verzögerten Bürokratie und Korruption immer wieder die Fertigstellung mit fatalen Folgen. Alle hier in Venedig sind wütend. Als Bewohner Venedigs ist man es gewohnt, mit Hochwasser umzugehen, aber wir haben so viel Geld für dieses Anti-Flut-System ausgegeben und jetzt hätten wir es unbedingt gebraucht. Wir sind wirklich sauer. Maria Nicoletti bleibt in diesen Tagen nur auf das Wetter zu hoffen. Über Venedig soll es weiter regnen, aber der Wind wird wohl drehen. Hoffnung für sie und eine ganze Stadt.
Nach Deutschland. Das Klimapaket der Bundesregierung hat heute den Bundestag passiert. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Mit der Mehrheit von Union und SPD und gegen die Stimmen aller Oppositionsfraktionen hat der Bundestag heute eine Reihe von Gesetzen zum Klimaschutz beschlossen. Sie sollen sicherstellen, dass bis 2030 die Treibhausgase um 55% gegenüber 1990 gesenkt werden. Dazu ist unter anderem ein CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden vorgesehen. Zudem wird der Austausch alter Ölheizungen gefördert. Bahnfahren soll günstiger werden und die Pendlerpauschale wird angehoben. Bundesinnenminister Seehofer will die Integrationsarbeit von Moscheegemeinden in den nächsten 3 Jahren mit rund 7 Millionen Euro unterstützen. Mit dem Projekt sollen beispielsweise Beratungsangebote und Sozialarbeit gefördert werden, nicht die religiösen Aufgaben. Die rund 50 zu fördernden Moscheen werden nicht von den großen Islamverbänden ausgewählt, sondern von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, dem Goethe-Institut, der Otto-Benecke-Stiftung und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Nach einem tödlichen Raserunfall in der Stuttgarter Innenstadt ist ein 21-Jähriger zu 5 Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Eine Mordabsicht, wie sie die Staatsanwaltschaft sah, wollte das Landgericht nicht feststellen. Der Mann hatte bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen gemieteten Sportwagen verloren und war gegen einen stehenden Kleinwagen geprallt. Die beiden Insassen starben. Bei ähnlichen Fällen in Berlin und Hamburg waren die Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein US-Gericht hat den langjährigen Vertrauten von US-Präsident Trump, Roger Stone, im Zusammenhang mit der Russland-Affäre schuldig gesprochen. Die Jury sah es als erwiesen an, dass Stone unter anderem den Kongress belogen und Zeugen beeinflusst hat. Hintergrund sind Ermittlungen wegen möglicher Absprachen des Trump-Lagers mit Russland im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Stone hatte zuvor alle Vorwürfe zurückgewiesen. In Chile haben sich die Parteien fast aller politischen Lager darauf geeinigt, dem Land eine neue Verfassung zu geben. Dies war eine der Kernforderungen der Demonstranten in den vergangenen Wochen. Die aktuelle Verfassung stammt noch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur. Chile wird seit Mitte Oktober von heftigen Protesten erschüttert. Dabei kamen bisher 20 Menschen ums Leben. Ein Wintereinbruch mit heftigen Schneefällen hat im Südosten Frankreichs zu chaotischen Verhältnissen geführt. Straßen waren wegen umgestürzter Bäume unpassierbar. 300.000 Haushalte hatten zeitweise keinen Strom. Im Departement Isère wurde ein Mann von einem umstürzenden Baum erschlagen. Eine Unwetterwarnung für die betroffenen Regionen ist inzwischen aufgehoben worden.
Da, wo er auftaucht, ist nicht nur viel Rauch, sondern vor allem viel Feuer. Uli Hoeneß kann aufs Schönste dicke Backen blasen, vor allem wenn es darum geht, seinen FC Bayern zu beschützen und voranzubringen. Er ist der Patriarch, der die Bayern in höchste Fußballsphären katapultierte, um dann selbst bös zu fallen. Aber sogar das hat man ihm in der Familie nicht krumm genommen. Während in anderen Vereinen Bosse kamen und gingen, blieb er sein ganzes Fußballleben lang. Und wenn er nun geht, heißt das noch lange nicht, dass er weg ist. Thomas Klinger über das gar nicht leise Servus des Ulrich H.
Uli Hoeneß kämpft mit den Tränen vor 8000 Fans in der Münchner Olympiahalle.
Sie haben mir seit 1916, seit meiner Wiederwahl bis heute, drei wunderschöne Jahre geschenkt. Vielen Dank.
Da liegt Hoeneß knapp um 100 Jahre daneben, was seiner Lebensleistung keinen Abbruch tut. Er hat als Fußballer mit 22 alles erreicht. Ist Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister, Europapokalsieger, der Landesmeister. Eine Knieverletzung zwingt ihn zum Karriereende. Der erste Arbeitstag des jüngsten Managers der Bundesliga dauert 2 Stunden, dann ist alles getan. Hoeneß verändert das Aufgabenfeld, bleibt auf seinem neuen Posten erfolgreich.
Ich werde auch in erster Linie versuchen, das Menschliche immer in den Vordergrund zu stellen.
Hoeneß geht dabei keinem Streit aus dem Weg, Abteilung Attacke, sein Markenzeichen.
Immer langsam auf den Sack, eure ewigen dummen Fragen. Und darüber müssen wir uns mal Gedanken machen, ob diese Gesellschaft nicht total pervers ist.
Der FC Bayern steigt auf zur Nummer 1 in Deutschland. 2014 wird Hoeneß wegen Steuerhinterziehung verurteilt, muss rund 30 Millionen Euro zahlen, erhält zudem eine Haftstrafe von 3,5 Jahren.
Ich habe einen großen Fehler gemacht.
Danach wird Hoeneß wieder Bayern-Präsident. Mit der Allianz Arena ist der Verein bestens für die Zukunft gerüstet. Hoeneß hat seinen Traum in 40 Jahren als Boss verwirklicht, aus dem FC Bayern einen europäischen Spitzenclub zu machen.
Er hat den FC Bayern zu einem Global Player und zu einer Weltmarke mitgeprägt.
Ab morgen hat er mehr Zeit für die Familie.
Ich wollte durchs offene Tor tun, durchs große Tor gehen. Ich wollte das selbst entscheiden.
Beim selbstgewählten Abschied ist es emotional. Und Hoeneß mahnt seine Nachfolger.
Die Gegner sitzen draußen. Die dürfen nicht zu Hause sein. Ihr müsst ein starkes Team bilden. Ihr müsst stark sein. Ihr müsst untereinander euch unterstützen. Dann kann den FC Bayern fast in Deutschland sowieso nicht, aber international auch wenige Vereine schlagen. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage Ihnen, das war's. Ich habe fertig. Danke.
So, und bevor wir fertig haben, darf einer nicht fehlen, Sven Plöger.
Genau, und der erzählt ein bisschen was vom Wetter. Das ist standardmäßig seine Aufgabe. Und ich schaue ein bisschen auf die Sonnenausbeute an diesem Wochenende, Karen. Und da sieht es zumindest am morgigen Samstag ganz, ganz im Westen gar nicht so schlecht aus. Und deswegen hier die Auflösung. 6 bis 8 Sonnenstunden von Belgien rüber hier bis ins Rheinland, südliches Ruhrgebiet. Ansonsten wird das mit der Sonnenausbeute eine mühsame Angelegenheit. Für viele 0, das wäre dann wirklich gar nichts, und grau und novemberig bis 2 Stunden. Und das ist auch das, was man häufig am Sonntag erleben wird. Nach Nordwesten sieht es da ein bisschen besser aus mit 2 bis 4 Stunden. Wir gucken als nächstes in die kommende Nacht, wo der Regen von Süden, Schneefallgrenze übrigens bei etwa 1000 Meter, knapp drunter teilweise, hier nach Norden wandert, Sachsen-Anhalt, Sachsen, später werden dann auch Brandenburg und Niedersachsen erreicht. Ganz im Westen ist es eher trocken, hier kann es örtlich glatt werden, Nebelfelder zum Beispiel in Tallagen der Eifel, Temperaturen hier leicht frostig bis -2. Gleichzeitig ganz im Osten, wo die wärmere Luft liegt, nordöstlich der Elbe runter, dann etwa bis Richtung Zittauer Gebirge sind es 6 bis 9 Grad. Morgen der Vormittag, da haben wir es dann mit dem Regen im Norden zu tun, der wandert langsam nach Norden. Nachmittags werden sich die Nebelfelder verbreitet auflösen und dann sehen wir immer häufiger die Sonne. Ganz im Norden wird es weiter regnen, Temperaturen dann meistens 5 bis 10 Grad. Ganz im Osten geht es rauf bis 12 und das zeigen auch die Aussichten. Da haben wir nämlich dann hier etwa von der Oder bis zum Inn 14, 15 Grad. Im Westen ist es kühler und der Montag ist auch ein wolkenreicher Tag. Wir müssen kurz nochmal anschließen an den Bericht eben über Venedig. Südöstliche Winde haben ja das Wasser hier so entsprechend steigen lassen und das ist noch nicht ganz zu Ende. Am Sonntag haben wir wieder aus dieser Windrichtung, dass also das Adria-Wasser angezapft wird, in Richtung Venedig gedrückt wird, teilweise 80 Kilometer pro Stunde. Es kommen noch mal 50 Liter bis Dienstag hinzu. Also das sind immer noch Aussichten, die die Sache hier noch nicht entspannt erscheinen lassen. Also dagegen, Karen, ist es bei uns vom Wetter her wirklich sehr, sehr ruhig.
Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Und wir verabschieden uns hier. Im Ersten erwartet Sie jetzt ein Tatort aus Münster. Und um 1 Uhr gibt es in der Tagesschau noch einmal die neuesten Nachrichten des Tages. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie hier an dieser Stelle Pina Atalay. Ein schönes Wochenende.